Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute sprechen wir über ein Thema, das die gesamte Branche gleichermaßen bewegt, frustriert, aber offenbar auch inspiriert. Baugenehmigungen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Monate bis jahrelange Wartezeiten, unvollständige Akten, überlastete Ämter, das ist die Klage, die man überall hört. Doch unser heutiger Gast hat bewiesen, dass es auch anders geht. Eine Baugenehmigung in Hamburg in unter 60 Stunden. Kein Witz, kein Einzelfall, sondern das Ergebnis einer klaren Methodik. Er heißt Jan-Philipp Unger und ist Jurist und Immobilienkaufmann. Er ist Geschäftsführer der Karl-Ludwig-Projektentwicklungsgesellschaft, einem Spin-off eines Hamburger Familienunternehmens mit rund 70 Jahren Geschichte, ca. 1500 Wohnungen im Bestand und einem klaren Fokus auf Nachverdichtung und Aufstockung. Er wird uns heute erklären, was hinter diesem bemerkenswerten Ergebnis steckt und vor allem, was die Branche davon lernen kann.
Wir machen das ganz handmännisch. Wir machen uns eine Excel-Tabelle, wissen ganz genau, welche Unterlagen rein müssen in diesen Antrag und machen das mit einem Ampelsystem. Und wenn Sie Vollständigkeit haben, ist das schon mal ganz gut. Wenn das widerspruchsfrei ist, ist das auch schon mal sehr gut. Und wenn man dann natürlich mit dem Bauamt vorher auch gesprochen hat, was man vorhat und ja, was der Rahmen ist dahinter, dann hilft das auch sehr.
Sein zentraler Appell, so viel Spoiler darf sein, weil wir haben ja auch schon mal vorab gesprochen, weil der ist nämlich provokant. Der heißt, behandelt die Verwaltungsmitarbeiter wie CEOs, dann kriegt er Ergebnisse. Mein Name ist Jörg Seifert, Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft und übrigens die zugehörige App mit allen Limo-Podcasts finden Sie überall, wo es Apps gibt, kostenfrei zum Download. Und für weitere interessante Infos schauen Sie auch immer gerne in die Limo-Shownotes. Herzlich willkommen, lieber Philipp.
Moin.
Moin, moin. Was war, Philipp, eigentlich dein erster Gedanke, als du nach 60 Stunden bereits die Nachricht aus dem Amt bekamst? Unglaube, Erleichterung oder einfach, ach, war endlich auch mal Zeit?
Wir waren natürlich nicht gänzlich unerfreut und auch uns hat es ehrlicherweise überrascht, dass wir hier so schnell die Genehmigung in den Händen halten konnten. Das war schon ein toller Erfolg.
Mhm. Und ich meine, jetzt lass uns mal gucken, also 60 Stunden Baugenehmigung in Hamburg, das ist ein Lucky Shot, nur eine urbane Legende, die du jetzt hier verbreitest, oder könnte das zu einem wiederholbaren System werden?
Auf jeden Fall ist das wiederholbar. Wir haben in Hamburg und auch wie in anderen Gemeinden die Möglichkeit, dass man zwischen verschiedenen Verfahrensarten bei dem Baugenehmigungsverfahren wählt. Hier haben wir das sogenannte vereinfachte Verfahren genutzt. Das bedeutet, der eigentliche Prüfaufwand der Behörde ist relativ schlank. Man hat natürlich als Bauherr mehr Verantwortung, aber dadurch kriegt man natürlich auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit hin. Man muss natürlich sagen, es ist auch immer sehr entscheidend, ja, wie man dort mit dem Bauamt auch umgeht. Also du hast das ja provokant oder sehr schön provokant eingeleitet. Das ist wirklich auch der Ansatz, den wir hier verfolgen. Wir schauen natürlich, dass die Unterlagen, die zu besorgen sind, widerspruchsfrei sind, dass die auf dem Punkt sind, dass die auch vorher abgestimmt sind. Man weiß eigentlich auch, wenn man ins Gesetz und die entsprechende Bauvorlagenverordnung reinschaut, welche Unterlagen man auf jeden Fall einreichen muss. Und wir machen das ganz handmännisch. Wir machen uns eine Excel-Tabelle, wissen ganz genau, welche Unterlagen rein müssen in diesen Antrag und machen das mit einem Ampelsystem. Und wenn Sie Vollständigkeit haben, ist das schon mal ganz gut. Wenn das widerspruchsfrei ist, ist das auch schon mal sehr gut. Und wenn man dann natürlich mit dem Bauamt vorher auch gesprochen hat, was man vorhat und was der Rahmen ist dahinter, dann hilft das auch sehr.
Okay, das sind ja schon viele Aspekte. Lass mich noch mal eine Sache nachfragen. War es da nicht so eine doppelte Herausforderung, dass ihr eine Baugenehmigung brauchtet und einen Denkmalschutzbescheid zugleich? Steht das dann in eurer Excel-Liste oder weiß man das eben als Projektentwickler oder kriegt man da auch Hilfestellung vom Amt?
Das ist absolut richtig. Wir brauchten hier zwei Genehmigungen. In der Tat ist es so, dass wir bei jedem unserer Projekte zunächst mit der entsprechenden Behörde in Abstimmung treten. Wir haben in Hamburg hier die Möglichkeit, dass man das schon vor Einreichung macht, quasi so eine Leistungsphase 0 oder so eine Stufe 0 mit einer sogenannten Antragskonferenz. Da werden dann alle entsprechenden zuständigen Ämter und auch Personen zusammengerufen und dann kann man dort skizzieren, was man vorhat und dann werden einem schon die ersten Hinweise gegeben. Auch kann im Rahmen einer sogenannten Bauberatung erfragt werden, habe ich hier denkmalschutzrechtliche Belange, die ich bespielen muss oder nicht. Hier ist es in der Tat so, man muss die Denkmalschutzbehörde, ich sag mal, separat bespielen. Das bedeutet auch...
Okay, die sitzt da nicht mit in dieser Runde.
Die nicht unbedingt. Nicht, Runde. Nicht unbedingt. Aha. Sie kann mit dabei sein. Sie würde dazu gerufen werden. Dann, wenn das funktioniert. Jedenfalls ist es dann an uns, respektive unserem Architekten natürlich, mit dem Denkmalschutzmitarbeiter ins Gespräch zu gehen, sich vor Ort zu treffen, dort zu erklären, was man vorhat. Hier sprechen die Behördenmitarbeiter auch nicht unbedingt miteinander, gerade nicht bei diesem vereinfachten Verfahren.
Okay, also das heißt, aber das hört sich auch aufwendig an, bis man da so einen Termin mit allen Leuten an einem Tisch kriegt. Haben die so viel Zeit, wenn da jeder kommt?
Es ist wirklich selbst in Hamburg bezirksabhängig. Wir haben Bezirke, da klappt das super, super gut. Und ein paar Bezirke hinken leider so ein bisschen hinterher. Ja.
Okay, alles klar. Dann, das heißt, aber auf jeden Fall ist schon mal so eine Runde einzuberufen, ist ja schon mal ein schöner Tipp. Und dann, das hatte ich schon gespoilert, hast du gesagt, ihr habt den Bauantrag aufbereitet wie für einen CEO, nicht für einen, wie für einen Dienstleister, der jetzt für einen was machen muss. Was heißt denn das? Und warum macht das gerade den Unterschied aus zwischen Stunden und Monaten?
Ich bin natürlich juristisch vielleicht so ein bisschen vorgeschädigt. Ich habe immer gelernt in meiner juristischen Ausbildung, man muss, damit man als Richter entscheiden kann, auch eine sogenannte Entscheidungsreife haben. Und selbst der bestgewillte Mitarbeiter in der Behörde kann dir keinen positiven Bescheid geben, wenn du nicht vorher alle Pflichtpunkte entsprechend dargeboten hast. Und da ist es natürlich auch so, man muss auch mit, also zu jedem dieser Anträge, die man dann stellen muss, Befreiungsanträge und so weiter, auch wirklich mit dem Mitarbeiter aus der Behörde ins Gespräch gehen, um zu wissen, na, ist der Gutachter, den wir jetzt hier vorgesehen haben, ist der denn auch wirklich der richtige Gutachter? Brauchen wir da vielleicht noch jemand anderen? Ist der, also entspricht er wirklich den Anforderungen, die Behörde hier auch möchte? Auch das ist natürlich wichtig. Man muss sich natürlich vorstellen, dieser Vorprozess, und das ist jetzt ja für uns deshalb auch so wichtig, dass das schneller geht, kostet ja quasi nur Geld. Also man muss das ja vorfinanzieren, diesen Planungsprozess. Und umso höher die Anforderungen sind, auch rechtlicher Natur, umso teurer wird es natürlich. Und
genau, okay. Aber umso eher erklärt sich auch, warum Stunden statt Monate eben Ersparnis bringt. Ja, das ist wahrscheinlich gut eingesetztes Geld. Sag mal, jetzt Vollständigkeit ist ja trivial. Eigentlich sollte man immer alles vollständig einreichen. Erstmal muss man wissen, was man einreichen muss. Da hast du gesagt, da hilft so eine Bauberatung, mal eine Runde zusammenzurufen. Aber was fehlt denn in der Praxis so am häufigsten? Und wie stellt ihr sicher, also jenseits der Excel-Liste, dass nichts fehlt, bevor der Antrag rausgeht?
Also man muss natürlich auch so ein bisschen begreifen, wo man sich bewegt. In Hamburg ist ein Special Animal immer die Baumschutzverordnung. Die muss man immer...
Oh ja, aus Freiburg auch ein Lied von singen.
Die muss man natürlich immer im Blick haben. Ohne dass man dort eine Stellungnahme hat, funktioniert gar nichts. Ansonsten muss man wirklich darauf achten, dass die Planer, insbesondere der Objektplaner, sprich der Architekt, auch sauber arbeitet. Also es kann gut sein, dass die Behörde auch sagt, nach 2 Monaten Prüfung, es fehlt uns der Nordkompass hier auf deinen Ansichten und Schnitten. Und wir können es so einfach nicht genehmigen. Also wirklich sorgfältige Arbeit, sich Checklisten machen, schauen, ob das alles passt und lieber 2 Runden intern drehen, bevor man das an die Behörde schickt und man denkt, das geht schon durch. Das ist nicht der Fall, nach unserer Erfahrung.
Okay, ihr habt dann auch also ein Vielaugenprinzip, nicht nur ein Vieraugenprinzip, sondern gucken mehrere drüber.
Absolut, absolut. Unser Anspruch ist, das perfekt abzugeben. Ist ein bisschen strebermäßig, aber es wird auch belohnt.
Okay, dann lass uns mal zum Gutachterthema kommen. Ist das nicht so ein total unterschätzter Faktor? Weil es zählt ja nicht nur Vollständigkeit der Unterlagen, sondern vielleicht auch, ob der Gutachter richtig gut das Amt anspricht. Und also vielleicht muss der sogar persönlich bekannt sein oder so, dass man weiß, der macht gute Arbeit. Wie baut man so eine Bekanntheit auf und wie klingt das nicht nach Klüngel?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist in der Tat so, dass gerade bei einem vereinfachten, aber auch beim konzentrierten Baugenehmigungsverfahren, beim konzentrierten Genehmigungsverfahren besorgt dir die Behörde quasi alle Genehmigungen, die du für dieses Vorhaben brauchen könntest. Du brauchst dort regelmäßig Gutachten von Artenschutzgutachten, über Baumgutachten, über Verschattung, über Lärm, you name it, es gibt wirklich für alles gefühlt Gutachten und auch die entsprechenden Anforderungen. Hier ist es so, natürlich gibt es ja Regeln, nach welchen Grundlagen diese Gutachten auch anzufertigen sind, das ist schon so. Jetzt kommt natürlich aber die große Frage, welcher Gutachter hat überhaupt Zeit? Also wenn wir jetzt wieder beim Baumschutz bleiben, so viele Sachverständige gibt es hier in Hamburg auch gar nicht. Findet man sofort einen. Und da muss man natürlich auch schauen, das machen wir natürlich so ein bisschen durch die Blume, aber wir sagen schon, wir würden gerne jetzt für dieses Thema den Gutachter XY beauftragen. Habt ihr damit gute Erfahrungen gemacht? Habt ihr damit schlechte Erfahrungen gemacht? Einen leichten Wink bekommt man dann schon. Und bevor man da natürlich Geld investiert, so diese Gutachten sind sauteuer. Und das ist ja auch etwas, was ich vorfinanzieren muss. Ich weiß ja gar nicht, ob ich die Baugenehmigung erhalte. Die Anfertigung der Gutachten dauert ja auch Monate. Also es wird geht ja nicht dadurch schneller, dass es unbedingt in der Privatwirtschaft nunmehr jetzt angesiedelt ist. Auch da können 2-3 Monate ins Land gehen.
Die kommt zu den 60 Stunden noch hinzu, ja.
Also bei diesem Verfahren hier mussten wir natürlich noch eine Stellungnahme entsprechend nach der Baumschutzverordnung machen. Das ging aber relativ schnell, weil wir hier fast keine Bäume hatten, die von Belang waren. Natürlich musste man die vorher einmal aufzeichnen und so Kurzgutachten machen. Das tut auf jeden Fall Not. Das haben wir aber natürlich im Vorwege abgefackelt, sage ich mal salopp. Und ja, diese Vorbereitungszeit kommt natürlich zu den 60 Stunden dazu, wenn man ehrlich ist, klar.
Okay, aber doch mal die Phase vorher und vorab, Konsultationen und Vorbereitung, das scheint ja alles ein sehr wichtiger, unsichtbarer Erfolgsfaktor zu sein. Also ihr bringt dann Bau und Umwelt und Denkmalschutz frühzeitig an einen Tisch. Was passiert denn, wenn man das nicht aktiv steuert? Und was für Konflikte kann man auf diese Weise gut entschärfen?
Sie werden dann in dem entsprechenden Genehmigungsverfahren werden die Widersprüche aufgedeckt werden. Also das ist leider der normale Vorgang. Und man muss schauen von Anfang an, dass man eine gewisse Kongruenz herstellt, sodass sich das widerspruchsfrei auflöst, was man dort beantragt. Und das hat ja mehrere Dimensionen, die hast du ja gerade auch nochmal beleuchtet. Und das ist eben die Aufgabe, dass man dann auch sagt, ja, lieber Behördenmitarbeiter, ich lege dir hier ein Pamphlet vor und das passt zusammen und du musst nur noch Ja sagen und hier das Kreuzchen setzen.
Okay, na, das hört sich ideal an. Und jetzt lass uns mal nochmal gucken, wo denn wirklich dabei bei den langen Genehmigungszeiten das Problem liegt. Liegt das an überlasteter Bürokratie oder an schlecht eingereichten Anträgen? Also meine Vermutung ist, die Branche ist manchmal auch selber schuld.
Das stimmt, absolut. Man sollte den Schuldigen also auch bei sich selbst suchen. Es kommt natürlich sehr auf das Projekt drauf an. Also wenn ich ein Projekt habe, was nicht ganz so komplex ist, dann kann es natürlich auch sein, dass man dort schneller durchkommt. Umso höher die Komplexität, umso mehr Abstimmungsnotwendigkeiten habe ich und umso mehr Meinung kann ich natürlich mir von der Behörde auch abholen, die ich vielleicht erstmal einfangen muss, die ich glätten muss, sodass man dann auch wirklich das Projekt noch so umsetzen kann. Bei unseren größeren Projekten ist diese Vorlaufzeit, bis wir den Bauantrag wirklich einreichen, natürlich nicht nur bei 2-3 Wochen, sondern eher über 2-3 Monate. Insbesondere, weil natürlich etwaige Anpassungsbedarfe auch Umsetzung erfahren müssen in den entsprechenden Plänen, die dann zur Einreichung kommen. Also da hat man dann ein bisschen mehr vom Bug, aber dafür treten wir gerne an, weil wir haben Lust zu bauen und auch umzusetzen. Und das ist für uns entscheidend, dass wir hier die Wertschöpfung auch wirklich betreiben.
Ja, ist eine spannende Geschichte. Ich meine, schön wäre es ja auch, wenn die Mitarbeiter in den Bauämtern zum Beispiel, die ihr wie CEOs behandeln wollt, wenn die auch ihre Entscheidungsspielräume ausschöpfen würden, ja, und wenn sie dafür auch den Rücken frei gehalten bekämen von ihren Vorgesetzten. Ist das in Behörden, wo das so ist, wie ich jetzt in der Möglichkeitsform hier formuliert habe, läuft es da besser? Kann man das so sagen? Ist das eine Sache und vielleicht auch eine Ermutigung für die Bauämter? Hey, mach doch mal, was geht, und fürchtet nicht gleich den Einspruch von dem einen Nachbarn oder was auch immer.
Ja, also wir haben in Hamburg definitiv ein klares Petitum der Politik, welches auch in der Administration umgesetzt wurde, dass wir hier bauen wollen, dass wir hohe Genehmigungszahlen haben wollen und dass auch Schnelligkeit an den Tag gelegt werden soll. Wir haben natürlich auch die Umsetzung des sogenannten Bauturbos. Letztlich muss man natürlich schon darauf achten, auch die Behörde muss sich natürlich an Recht und Gesetz halten. Das ist natürlich auch gut so. Jedenfalls muss man dann natürlich auch befürchten, dass der Nachbar vielleicht ums Eck kommt. Und wenn man das zu weit fasst. Natürlich hat man immer die Möglichkeit, auch in der entsprechenden Gemeindevertretung, bei uns heißt das Bezirksversammlung und den entsprechenden Ausschüssen, sein eigenes Projekt zur Umsetzung zu bringen. Das dauert dann natürlich ein bisschen länger, als wenn die Behörden das intern entscheiden, in der sogenannten Baukommission. Aber dann hat man natürlich einen neuen Rechtsetzungsakt, an dem dann auch die Nachbarn gebunden sind. Und auch hier musst du aber natürlich schauen. Also du kannst dann auch nicht auf einmal die Abstandsflächen also umgehen, beispielsweise zu dem Nachbarn. Dann kriegst du es nämlich nicht hin, dass du auch wirklich vollziehbar bauen kannst. Dann stehen dir die Nachbarn nämlich vor der Tür.
In dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, es gibt ja jetzt die Möglichkeit, dass also wenn Bauanträge eingereicht werden, die automatisch genehmigt werden, wenn sie 3 Monate lang quasi unbeantwortet bleiben. Ist das schon der Fall in der Praxis? Spielt das eine große Rolle? Und was passiert denn, wenn sowas eben eintritt? Da gibt es da Risikoverschiebungen oder gibt es andere Auswirkungen, die man dann dabei berücksichtigen muss? Ist dann gleich der nächste Baustopp angesagt, wenn man dann einfach anfängt zu bauen?
Ja, die sogenannte Fiktionswirkung ist ein ganz normaler Vorgang.
Ja, so heißt es. Fiktionswirkung. Ja,
genau. Also fingierte Baugenehmigung oder Fiktionswirkung ist ein ganz normaler Vorgang, den man auch schon früher hatte oder auch in anderen Bauordnungen. Hier will man natürlich die Behörde so ein bisschen triezen, dass sie sich mal zur Entscheidung, sag ich mal, hinrobben. In der Praxis ist es natürlich so, dass du im Zweifel nochmal eine Nachforderung bekommst, weil in irgendeiner Unterlage, die beizubringen ist nach der Bauvorlagenverordnung, vielleicht irgendwas fehlt. In dem Gutachten muss was nachgebessert werden. Und erst dann, wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen und dann die entsprechende Nachbesserung vollzogen wurde, fängt natürlich diese Frist an oder sie fängt dann erstmal wieder neu an. Das ist das, was man in der Praxis sieht, was natürlich auch so ein bisschen nervig ist. Also wünschenswert wäre natürlich, dass die Behörde vielleicht auch nach 2-3 Wochen schon eine Rückmeldung geben muss, dass man schnellstmöglich das umsetzen muss kann und das nicht erst nach Monat 2 kommt, wo man sich eigentlich schon freut, dass man in 3-4 Wochen dann die genehmigte Sache in den Händen hält. Und in der Praxis ist es natürlich so, also ich habe auch schon mal eine fingierte Baugenehmigung erhalten. Jetzt kommen aber die Folgeprobleme. Ich muss ja auch meine Bauvorhaben finanzieren. Jetzt kommt dann der Banker natürlich ums Eck und sagt, na Philipp, sollen wir dir wirklich auf eine fingierte Baugenehmigung Geld auszahlen? Bist du dir wirklich sicher? Und da ist dieses Thema Risikoverschiebung.
Fingiert hört sich schon so komisch an, ja? Fingiert, das ist ganz, ganz komisches Wort. Ja.
Und da ist natürlich auch dieses Risiko. Ich muss ja dafür Sorge tragen als Bauherr, dass ich ja Recht und Gesetz einhalte, dass alles so stattfindet, wie es bauordnungsmäßig und bauplanungsmäßig vorgeschrieben ist. Ja, und im Zweifel kriegst du natürlich auch einen Baustopp oder vielleicht mal eine Nutzungsuntersagung oder was auch immer, wenn du da irgendwie im Nachklapp siehst, dass du Mist gebaut hast. Also es ist so ein bisschen zurzeit in dieser Ausgestaltung ein stumpfes Schwert.
Okay, so, ihr seid jetzt ein örtlicher Projektentwickler. Ich möchte dich trotzdem fragen, also zum Thema Übertragbarkeit. Hamburg ist ja nicht Deutschland. Funktioniert denn euer Ansatz auch in München, Leipzig oder in irgendeiner Kreisstadt in Brandenburg? Oder ist das jetzt so ein Hamburger Privileg, dass da quasi die Ämter und Behörden schon angewiesen wurden, dass jetzt noch der Bauturbo, der ja eigentlich ein Genehmigungsturbo ist, ja, so wie ich mal gelernt habe, dass da richtig eingesetzt wird? Was kannst du darüber sagen, deutschlandweit?
Ich würde sagen, das ist keine Hamburgensie. Das lässt sich wiederholen. Man muss darauf achten, dass man so einen kleinen Paradigmenwechsel hinbekommt. Eben, dass man mehr mit dem Bauamt zusammenarbeitet, die als Partner sieht, vielleicht auch als CEO sieht, wie ich das beschrieben habe. Und ansonsten sauber arbeiten. Excel-Tabelle machen, Checkliste machen, die ganzen Unterlagen zusammensuchen und so weiter. Und wenn wir im geordneten Verfahren sind und die Behörde entscheiden kann, tut sie das nach unserer Erfahrung auch. Auch die wollen ja das Thema erledigt wissen und weitermachen.
Okay. Ja, ich meine, was sind denn so drei Maßnahmen, die jede Projektentwicklungsgesellschaft schon morgen früh für sich umsetzen kann, um da schneller voranzukommen?
Der Paradigmenwechsel, den ich gerade beschrieben habe, sich vielleicht selber wirklich auch einen Prozess, ein Ablaufdiagramm zu machen. Was ist denn, wie mache ich das jetzt eigentlich? Was kann ich jetzt hier standardisiert bei jedem Bauantrag, bei jedem Bauvorbescheid? Was muss ich tun? Was müssen meine Mitarbeiter tun? Wie sind die Prozesse intern? Und wie kann ich dafür sorgen, und das wäre der dritte Punkt, wie ich ja einfach die Unterlagen so da habe, dass man da wirklich einfach nur noch einen Haken setzen muss.
Okay, na gut, da hake ich jetzt mal nicht nach, weil diese müssen ja wahrscheinlich für unterschiedliche Projekte auch wieder immer anders aussehen. Aber so mal noch eine Feinheit
besprochen. Aber vielleicht auch ja, dazu, zu den unterschiedlichen, das ist schon so, auch nach den unterschiedlichen Verfahren. Also ich sprach ja eingangs über ein vereinfachtes oder ein konzentriertes Baugenehmigungsverfahren.
Ja, ja.
Und hier steht aber wirklich in der Bauvorlagenverordnung drin, welche Gutachten oder was für Anforderungen du hast. Und diese Anforderungen sind auch in dem Sinne gleich, als du ein Wohnhaus mit 10 Einheiten zur Umsetzung bringen möchtest oder meinetwegen mit 100. Das ist grundsätzlich immer das Gleiche. Natürlich sind die Gutachten dann vielleicht mal ein bisschen umfangreicher oder man muss auch, wenn das Vorhaben an unterschiedlichen Orten ist, vielleicht hast du da eine S-Bahn, wo du da ein bisschen mehr auf den Lärmschutz gucken musst etc. Aber eigentlich hat man sein Prüfungsheft und das muss man abarbeiten.
Das Prüfungsheft abarbeiten. Sehr schön. Erinnert mich fast wieder an Schule. Ich wollte noch eine Sache, wofür ihr Spezialisten seid, wie ich mich informiert habe, ist Nachverdichtung und Aufstockung. Das ist ja manchmal eine hochkomplexe Sache. Gibt es da irgendwie einen Tipp, den du vielleicht auch im Vergleich zum Neubau auf der grünen Wiese geben kannst, wo man da mehr drauf achten muss oder was da besonders im Fokus zu haben ist?
Wenn wir aufstocken möchten, ist eins der ersten Sachen, die wir machen, ist ein sogenanntes Bodengrundgutachten. Hier geht es insbesondere darum, ob vielleicht dann die Streifenfundamente oder welche Fundamente auch immer dieses Bestandshaus hat, überhaupt das tragen können, was du oben raufsetzen möchtest. Kostet natürlich auch Geld. Man muss natürlich sich vielleicht auch mal die alten Statikunterlagen anschauen, die man da hat und seinen Statiker fragen, ob das überhaupt Aussicht auf Erfolg hat. Das wäre ein zusätzlicher Prüfungspunkt in unserer Nomenklatur, im Gegensatz zu anderen Themen. Und bei dem Thema Nachverdichtung, also gerade auch bei Anbau, man hat natürlich mehr Schnittstellenthemen mit dem Bestand. Das ist nicht unherausfordernd. Gerade, du kannst dir vorstellen, du hast einen Baukörper 60er Jahre und jetzt willst du daneben quasi Neubau errichten. Was heißt das? Also auch, wie interagieren die verschiedenen Baustoffe miteinander? Was muss ich da genau tun? Wie mache ich denn überhaupt die TGA und HLS und so weiter? Wie kriege ich das überhaupt gebacken? Und da ist auch so eine Grundsatzfrage, die man sich wirklich stellen muss. Lohnt es sich, eine Aufstockung oder meinetwegen Dachgeschossausbau zu machen? Oder müssten wir nicht eigentlich sagen, Abriss, Neubau wäre eigentlich das Beste, wenn ich mir den normalen Lebenszyklus eines Bauwerkes anschaue? Dann ist es vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz gedacht, weil auch eine Leichtbauweise, sei es jetzt Holz oder irgendwas Metallisches, ist ja durchaus nicht unpreisig.
Das ist richtig. Außerdem, wie soll ich sagen, habe ich mal im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit gelernt, möglichst nichts mehr abreißen.
Ja, ich glaube, das ist eher eine ideologische Frage. Ich denke, so ein bisschen Erneuerung und ein bisschen Aufbruch dürfen wir uns doch ab und zu auch mal zutrauen.
Okay, sag mal, Aufbruch und ist so mein letztes Themenfeld, was ich noch mit dir kurz beackern wollte. Denkst du, das, was ihr macht, ist skalierbar? Dass quasi ihr diese Baugenehmigung in 60 Stunden jetzt für alle eure Projekte machen kannst? Oder dass das auch andere Firmen hinkriegen könnten? Oder braucht das so Netzwerke und Ressourcen, die einfach kleinere Projektentwickler gar nicht sich leisten können?
Natürlich ist es auch ressourcenabhängig. Da müssen wir die Augen nicht vor verschließen. Es ist aber durchaus so, ja, ich wiederhole mich, wenn wir mit den Checklisten arbeiten und auch mit diesen standardisierten Prozessen intern, dann ist das insoweit definitiv skalierbar. Und man hat dann ein gutes Programm, was man dann einfach abfackelt mit seinem Team und auch mit den Beratern. Und dann kommt man auch zum Schuss. Und das ist dann echt ja auch was Positives, was einen antreibt für die Zukunft.
Okay, das ist ein positiver Ausblick. Trotzdem, eine Sache möchte ich noch fragen. Wenn du Bausenator wärst, welche eine Änderung würdest du sofort umsetzen?
Ja, ich glaube, das wären so verschiedene Aspekte. Also zum einen ist das, was wir natürlich hier betreiben, immer ein ganz, ganz langfristiger Approach. Und wir erkennen, dass die Kadenz der politischen Eingriffe, so möchte ich das mal nennen, doch zunimmt. Also wir brauchen eigentlich Planungssicherheit und wir müssen ja auch wissen, wie wir die Investitionen für diesen Standort auch irgendwie wieder reinbekommen. Es ist ja auch so, man entscheidet sich ja ganz aktiv hier für den Bezirk, für den Stadtteil, um dort auch die Umwelt, die Mitwelt für die Zukunft zu gestalten. Und ich habe natürlich auch meine Verpflichtung gegenüber den Banken und auch meinen Mitarbeitern für die Zukunft. Also wenn man hier mehr Planungssicherheit hätte durch weniger politische Eingriffe, wäre das grundsätzlich gut. Im Übrigen, wir haben natürlich extreme Baustandards und wir sind natürlich auch auf so einem Level, was man hier alles beachten muss. Also sei es jetzt eine potenzielle Fledermaus-Ansiedlungsfläche, dass wir Wurzelraum-Suchschächte anlegen müssen, ob irgendwelche Baumwurzeln angegriffen werden könnten. Ich weiß nicht, ob wir das teilweise so ein bisschen pervertiert haben und man könnte dort ein bisschen mehr mit Maß und Mitte agieren, sodass man wirklich das eigentliche Ziel, nämlich Wohnraum zu schaffen, ja, mehr und mehr zur Umsetzung bringen kann.
Okay. Es kommt keiner, Philipp, aus dieser Limo ohne eine Personality-Frage. Möchte ich dir auch noch stellen, wenn wir dir eine Limo ausgeben würden und du dürftest dir einen Limo-Trinkkumpan oder Kumpanin wünschen. Wen wünschtest du dir und warum?
Ich denke, es wäre Gaudí, Antoni Gaudí. Ich glaube, wie er Architektur geprägt hat, finde ich einfach bemerkenswert. Und wir bei uns machen ebenfalls ansprechende Architektur, die auch ja für die Zukunft den Stadtteil prägt. Das ist unser Anspruch. Und das hat mich immer in der Vergangenheit sehr inspiriert. Also Gaudí ist es.
Jan-Philipp Unger, schön, dass du da warst. Und herzlichen Dank für deine wirklich konkreten Einsichten.
Danke dir, Jörg. Hat Spaß gebracht.
Das war Limo. Der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Jan-Philipp Unger, Geschäftsführer der Karl-Ludwig-Projektentwicklungsgesellschaft. Er hat uns heute mit einem Thema konfrontiert, das wir alle kennen und das wir zu oft bloß klagen. Die Baugenehmigung. Sein Befund ist, glaube ich, eindeutig und verdient gehört zu werden. Was ich besonders heute mitgenommen habe, ist, setzen Sie sich vorher mit den Leuten vom Bauamt zusammen. Prüfen Sie, ob es vielleicht ein vereinfachtes Verfahren gibt. Holen Sie sich eine Bauberatung. Dann gucken Sie, dass Sie Ihre Gutachter parat haben, die es nicht so wie Sand am Meer gibt. Und be prepared, sei vorbereitet, hilft immer. Dafür gibt es heute auch Prozess- und Ablaufdiagramme. Auch eine Excel-Liste ist vielleicht nicht schlecht, wo schon alles drin ist. Und nochmal ein Aufruf auch an die Mitarbeiter in den Bauämtern. Nutzt eure Spielräume aus und ein Aufruf an die Politik. Mischt euch nicht so viel ein. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie uns hören wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Regie und Technik, wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch den besonderen Blick für Ihre nächsten beruflichen Aufgaben und vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit beim nächsten Gang zum Bauamt. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.